So, jetzt ist gut. Ja. Also im Moment kann mich fast nichts aus der Ruhe bringen. Viele von euch kennen mich schon. Ich war schon vor ein paar Jahren da und habe über Vergebung predigt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich jetzt hier angefragt worden bin, da zu euch zu kommen und über Versöhnung zu reden. Jetzt, offiziell, Corona ist Geschichte. Corona gibt es nicht mehr. Und zwar, wisst ihr warum? Seit dem 1. April ist entschieden worden, Covid ist kein Thema mehr. Wir haben jetzt eine andere Krise. Und wir sind alle betroffen von dieser anderen Krise. Und ich auch. Am Freitag vor 14 Tagen war ich gemütlich am Schäferle. Leute das Telefon. Björn, bist du in Israel? Meine Frau ist in Israel und viele von den Leitern von der Einzelnen sind in Israel gewesen. Ich sagte, nein. Oh, zum Glück. Björn, könntest du dir vorstellen, ein Projekt zu übernehmen? Dringend. Und seitdem bin ich Projektleiter, kurz Unterkunft Bern. Das heisst, ich habe den Auftrag bekommen, Kurzunterkünfte für bis zu 1800 flüchtende Ukrainerinnen und Ukrainer in der Stadt Bern einzurichten und zu betreiben. Als ich mit dem Organisationseinheitsleiter von der Heilsarmee geredet habe, hat er gesagt, weißt, wir suchen jemanden, der verrückt genug ist und sich selber gern ein bisschen überschätzt. Mach Fehler. Ja, und so bin ich seitdem eigentlich nonstop dran. Ich habe seitdem keinen einzigen Tag frei gehabt. Zum Teil bis Nacht am 1 gearbeitet und dann um 5 wieder weiter, weil, ich weiß nicht, ob man das da so darf sagen, die Kacke ist am Dampfen. Ja. Und ich bin jetzt in ein Umfeld hineingekommen, das ganz anders funktioniert wie die fromme, fröhliche, schöne, gemütliche Welt. Und ich musste umstellen. Darum müsst ihr mir ein bisschen verzeihen, wenn ich manchmal ein bisschen direkt werde. Ja? Weil ohne geht es in so einer Situation nicht. Dann kommt noch dazu, ich stecke zmitzt in einem Seminar unterwegs zur Vergebung. Und habe am Freitag jetzt das letzte Online-Seminarabend gehabt zum Thema Versöhnung. Und weil ich keine Zeit habe, nehme ich das gerade so fast eins zu eins wie an diesem Abend. Das Seminar hat angefangen am 19.30 Uhr, ich bin 19.25 Uhr aus dem Bus gestiegen. So bin ich im Moment unterwegs. Einfach, dass ihr das ein bisschen gespürt, wo ich jetzt herkomme. Und ich habe das letzte Wochenende, das Wochenende in Deutschland gehabt, Thema Versöhnung, wie auch immer. Und jetzt möchte ich euch gerne reinnehmen in das Thema und ich möchte es einfach klarstellen, ich bin nicht da, um eurer Gemeindeleitung sagen, gut gemacht. Oder zu jemandem sagen, ihr seid super. Ich bin gekommen und ich merke, ich werde euch allen ins Gewissen reden. Und zwar nicht, weil ich es EGW sind, sondern weil ich in meinem Vergebungsseminar merke, dass es Themen gibt, die wir als Christen dringend bearbeiten müssen. Weil wir sind nicht gewöhnt, Sachen wirklich zu Boden zu bringen. Wir sind als Christen so, ja, wenn dir eine auf die rechte eine haut, hebt die andere her. Also, bist lieber still und folg. Friss das Zeug in dich hinein. Das ist das, was Jesus will. Nein. Eine von meinen Seminarübungen heisst Grenzen setzen. Zentral. Und meine These, ihr mögt euch vielleicht erinnern, Vergebung bedeutet, der andere aus meiner Anklage zu entlassen. Und wenn ich jemanden aus meiner Anklage entlassen will, was muss ich zuerst machen? Anklagen. Ich muss sagen, was Sache ist. Ich muss heranschauen. Und ich kann euch nicht ein Seminar mit 8 Sequenzen kann ich euch jetzt nicht halten. Wir werden das Seminar sicher weiter anbieten, dürft ihr euch dort anmelden. Was ist denn überhaupt Versöhnung? Für Versöhnung braucht es 2. Für Vergebung braucht es nur jemand. Also wir reden jetzt auf der menschlichen Ebene und nicht auf der, auf der vertikalen Ebene. Für Versöhnung braucht es 2, um aufeinander zuzugehen. Versöhnung braucht es, wenn ein Konflikt da ist. Wo muss geklärt werden? Und es geht nicht, ohne dass der eine am anderen einen Schritt entgegengeht. Und jetzt möchte ich euch einen Text lesen. Ihr kennt den ganz gut, aber ich weiß nicht, wie genau ihr ihn gelesen habt. Ihr merkt, ich bin grausam direkt im Moment. Aber ich könnte sagen, ja, der ist im Krisenmodus. Matthäus 5, Bergpredigt. Bergpredigt ist etwas vom Zentralsten, das ist so der Kern vom Evangelium, ist Bergpredigt. Sind wir uns einig? Da konzentriert sich die ganze Lehre von Jesus. Müssen wir es ernst nehmen? Ja? Welche Gebote nehmen wir ernster als andere? Ja, das ist so ein Thema. Also, Matthäus 5, 23 und 24. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Okay. Schön, gell? Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar. Also, wer von euch war schon mal im Tempel gegangen, opfern? Also eigentlich betrifft es uns ja gar nicht. Ja, den Tempel gibt es nicht mehr, also sind wir fein raus, oder nicht? Was bedeutet denn für uns heute, wenn du deine Gabe vor dem Altar bringst? Stille Zeit. Das ist die Zeit, die intensive Zeit mit Gott. Bei ihm nach, bei ihm zu sein. In deine Bibel zu lesen und spür, was willst du mir sagen, Jesus? Und es erstaunt ja nicht, dass genau in diesen Momenten mir das in den Sinn kommt, oh, da ist ein Problem. Weil in seiner Gegenwart wirst du merken, da ist etwas. Und dann heisst es, wenn dir dann in den Sinn kommt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, ja, Moment, wenn dir in den Sinn kommt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, bedeutet, wenn du merkst, da ist dicke Luft, wenn du merkst, irgendetwas stimmt nicht. Es ist nicht, wenn ich sauer bin auf meinen Bruder, wenn mein Bruder mir ein Seich gemacht hat. Nein. Wenn du merkst, irgendetwas ist los. Wie weißt du, manchmal, wenn du selber betroffen bist, wenn dein Herz verletzt ist, wenn du kämpfst mit diesen Sachen, dann wirst du nicht einfach gehen und sagen, du, hör mal, ich habe ein Problem. Natürlich wäre das Ziel, dass du lernst, auch zu sagen, jetzt bist du etwas. Dass du lernst, dann Grenzen zu setzen. Dass du lernst, heranzuschauen. Dass du lernst, auch ich muss jetzt den anderen auch konfrontieren und sagen, hey, hör mal, da ist eine Grenze. Was ist da gewesen? Nein, es ist die andere Seite. Wo ich merke, das ist dicke Luft. Und wo ich zum anderen gehe und sage, hey, irgendetwas ist doch los. Ich spüre irgendwie, etwas stimmt nicht. Hilf mir weiter, erzähl, ist etwas. Und indem ich auf den anderen Zugang gebe, ich einem anderen Gelegenheit. Und da muss man gut schauen, wie man es formuliert. Gebe ich einem anderen Gelegenheit, zu sagen, ja, eigentlich, ja. Weißt du, es ist ja so. Und so kann nachher Versöhnung passieren. Und wenn zwei miteinander knatscht haben, ja gut, manchmal braucht es jemanden, der hilft zu moderieren. Aber ich denke, das ist etwas, was wir dringend lernen müssen. Wie gehen wir mit Konflikten um? Dass wir sie klären. Und nicht, dass wir sagen, ja, ich weiß, wie es geht, ich habe recht. Ihr wisst, wie das funktioniert manchmal mit Diskussionen. Währenddem, dass der eine erzählt, was ihm so auf dem Herz ist oder was er gerade so sagen will, dann bin ich schon gerade dran und tue mein nächstes Argument schon so die Waffe laden für den nächsten Schuss. Oder? Statt zuhören. Statt hören. Und dann jetzt sofort gerade antworten. Vielleicht auch hören, was ist zwischen den Zielen. Ja, und so geh hin und versöhne dich mit deinem Bruder. Und dann nimm deine Gabe und bring sie dar. Das bedeutet, Versöhnung ist wichtiger als deine stille Zeit. Versöhnung ist wichtiger als deine stille Zeit. Es ist nicht das Frommsein, das wichtig ist, sondern unsere Beziehungen zueinander und unsere Beziehung zu ihm. Das geht Hand in Hand. Das muss sich gegenseitig, das muss in eine Verbindung kommen. Es gibt ein indianisches Sprichwort. Ich weiß nicht, ob das für euch okay ist, wenn ich nicht nur aus der Bibel zitiere. Ihr merkt, es gibt gewisse Sachen, da bin ich ein bisschen... Genau. Urteile nie über einen anderen, bevor du nicht einen Mond lang in seinen Mokassins gelaufen bist. Urteile nie über einen anderen, bevor du nicht einen Mond lang in seinen Mokassins gelaufen bist. Steige mal in die Schuhe vom anderen. Wie geht es am anderen? Wie kommt er dazu? Und wenn du nachher weißt, wie es am anderen, oder wenn du dich versuchst, in seine Lage zu versetzen, dann verändert sich die Situation ganz, ganz stark. Dann wirst du gar nicht mehr so wollen, auf deine Sachen beharren. Und das, was mir ist, ist wichtig. Sondern dann wirst du überlegen, wow, okay. Hast du vielleicht gerade in der Scheidung oder der hat gerade vielleicht seine Stelle verloren. Oder du weißt es vielleicht ja gar nicht, was mit dem anderen abgeht. Und das geht um Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Und bereit sein, den anderen zu hören. Zu wissen, wo er steht. Und Versöhnung, beim Versöhnung geht es auch, dass ich bereit muss sein, in andere zu investieren. Ich muss in die Beziehung, die gestörte Beziehung, ich muss bereit sein, darin zu investieren. Wer macht den ersten Schritt? Ja, ihr kennt die Geschichten, oder? Von zwei Parteien, die miteinander verstritten sind und so. Und jeder war eigentlich bereit, sich zu versöhnen, aber der andere muss halt den Schritt tun. Ja, der andere muss den ersten Schritt tun. Dann bin ich schon sehr gern bereit. Funktioniert's? Nein. Also müssen wir mehr drin investieren in diese Lösung. Kann sein. Der andere soll jetzt wirklich den ersten Schritt machen. Ja, ich muss nicht mehr sagen, ihr wisst es ja schon. Ja, genau. Eine trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wozu wollen wir uns denn versöhnen? Was ist denn das Ziel? Für was brauchen wir das? Wir wollen zusammen das Reich Gottes bauen, oder? Stimmt's? Wie wichtig ist es mir, das Reich Gottes zu bauen? Kann sich jeder selber überlegen. Und ich möchte euch den Psalm 133 lesen. Psalm 133, auch den kennt ihr wahrscheinlich in- und auswendig. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Geschwister in Eintracht zusammen sind. Denn dort hat der Herr seinen Segen befohlen. Leben in Ewigkeit. Das ist jetzt die abgekürzte Version. Es kommen noch ein paar Sachen drin. Siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Geschwister in Eintracht zusammen sind. Was heißt Eintracht? Was heißt Eintracht? Eintracht heißt, wir trachten nach etwas, nach dem Gleichen. Wir haben das gleiche Ziel. Wir haben das gleiche Ziel, das wir haben wollen. Ja, wenn du krachst miteinander, wird es schwierig. Wenn es unklar ist unter uns, wird es schwierig. Nein, wenn wir die Einheit, und es geht überhaupt nicht so, ui, sorry. Es geht überhaupt nicht um so Friede, Freude, Eierkuchen. Gell? Nein, es geht darum, die Sachen bearbeiten. Nicht Schwamm drüber. Das ist so eine Tendenz, die man hat. So, ja, mit der Zeit heilt alle Wunden. Gell? Vergiss es. Wir fressen es einfach immer mehr in uns rein. Wir haben immer mehr Wolle irgendwann. Und wir werden bitter. Mit der Zeit. Und vielleicht mögt ihr euch an den Spruch erinnern, den ich gebracht, schon vor 2 bis 3 Jahren. Bitterkeit ist, wenn ich einen Giftbecher trinke und hoffe, dass der andere daran stirbt. So ist Bitterkeit. So Unvergebenheit. Wenn ich nicht bereit bin zu vergeben, werde ich bitter. Wenn Jesus sagt, dass wir einander vergeben sollen, dass ich dem anderen vergeben soll, geht es nicht um den anderen in erster Linie, es geht um mich. Damit ich frei werde von dem Seich. Ich muss wieder aufpassen auf meine Sprache. Entschuldigung. Ich leide ja darunter. Und immer mehr. Und was ist, ihr kennt Leute, die bitter sind, oder? So, geht von denen so einen Wohlduft aus? Nein, die verbreitet ihr Gift. Ob sie es wollen oder nicht, es ist ja nicht bewusst, sondern es passiert einfach, weil sie so verletzt sind. Und sie brauchen ganz besonders eure Liebe, eure Annahme, eure Geduld, eure Barmherzigkeit. Und das ist das, was Christen von anderen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, unterscheidet. Die Barmherzigkeit. Und das auch die zu tragen, die echt schwierig sind. Die Gift verbreitet. Normalerweise halten wir Abstand von ihnen. Aber eben, das Gift, das verbreitet sich und das prägt eine Atmosphäre, es prägt eine Gemeinde. Und das Ziel, das gemeinsame Ziel, das wir haben, das geht verloren. Siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Geschwister in Eintracht beieinander wohnen. Denn dort hat der Herr seinen Segen befohlen. Da fließt, da kommt Segen. Da kommt Segen. Dann kommt ein Beispiel. Es ist wie das Öl, wo du auf den Kopf geleert wird und wo du durch deinen Bart rinnt. Also, Frauen müssen das irgendwie vorstellen, wie das halt ist. Und nachher ins Gewand und so weiter. Und also, ich weiß nicht, ist nicht so die Vorstellung, die ich jetzt gerade so super finde. Weil da brauche ich wirklich ein gutes Shampoo nachher, dass das Öl alles. Aber zur selben Zeit ist das ein Zeichen von Salbung. Von Autorität, ein Bild vom Heiligen Geist, das nachher wirkt durch uns. Und nachher wie der Tau im Hermon und so weiter. Ich will gar nicht so viel darauf eingehen, sondern es ist einfach klar, da fließt Segen, da muss Segen fließen, wenn die Eintracht da ist. Und jetzt ist die Frage, wie viel sind die bereit zu investieren? Und was ist das Ziel? Ja, nehmen wir doch nochmal einen dritten Text noch dazu. Aus Johannes 11, Vers 34 und 35. Ich kenne auch das, in- und auswendig. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wo sind die Evangelisten unter uns? Ja, wir müssen nicht die Hand aufhaben. Evangelisation kann manchmal auch über Leichen gehen. Ja? Wenn wir die Beziehung untereinander in Fokus nehmen und bereit sind, ein Stück auch zurückzustehen, selber. Mit dem Ziel, dass Menschen wirklich merken können, wow, da ist etwas, was mir fehlt. Das ist eine Gemeinde. Wenn ich mit Leuten vom EGW zusammen bin, das ist irgendwie, oh, da fühle ich mich wohl. Angenommen. Und ich möchte euch, ich bin ein bisschen ins Gewissen reden, merkt ihr? Tun Sie mir bitte verzeihen und wenn der Herr zu euch redet, nehmt es. Es gibt ein Wort, das ich euch bitte, aus eurem Vokabular zu streichen. Weltmenschen. Streichen das aus eurem Vokabular. Ich bin jetzt ganz viel so mit Weltmenschen unterwegs. Und was die an Engagement, an Liebe, an Kraft investieren für die Menschen aus der Ukraine, könnt ihr euch das nicht vorstellen. Und meine Frau und ich, uns regt das schon länger auf. Wenn wir wieder lesen von jemandem, der etwas gemacht hat, so besonders, sagen wir so, gell? Weltmenschen. Wir müssen von unserem hohen Ross oben runterkommen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, als Projektleiter dort in der Almend draussen, ich bin sehr vorsichtig, was für fromme Leute ich da reinnehme. Ja, echt? Dann arbeite ich lieber mit Weltmenschen zusammen, die ein Herz für die Menschen haben, als Christen, die irgendwo keine Agenda hinten dran haben, die gepusht sind, um irgendwie möglichst Menschen für Jesus zu gewinnen. Nein, es geht darum, diesen Menschen zu dienen. Die sind so verletzlich, ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Das macht mich so verrückt und wütend. Wenn wir unsere fromme Pflicht versuchen zu erfüllen, um die armen, verletzten Menschen irgendwie zu drücken, dass sie irgendwie etwas machen zu Jesus und irgendwie unsere Gemeinde kommt und weiss gar nicht, was für unsere Motivation ist. Entschuldigung. Wenn ihr die Bilder seht, von diesen Menschen. Es sind gar keine verrückten Bilder. Vorgestern war das die Rampe, die runtergeht in die Zivilschutzunterkunft. Oben steht der Führungscontainer, wo mein Büro ist im Moment. Und da sehe ich eine Mutter mit ihren zwei Kindern, so ein zweijähriges Kind an der Hand, das gewackelt so da durchab. Die Rampe durchab. Die wissen nicht. Jetzt ist die erste Welle. Der Partner, das sind alles vor allem Frauen mit Kind. Die wissen nicht, ob sie jemals ihren Vater wieder sehen. Die kommen daher, alles daheim ist kaputt. Die sind fast wie wir. Stell dir vor, du müsstest jetzt da weg. Und ich habe ein Bild gemacht, ich kann euch das leider nicht zeigen. Die haben unten in der Anlage die Weltmenschen eine Schaukel aufgehängt. Dass die Kinder schaukeln können. Und ich habe ein Foto bekommen von einem Kind, so ein paar Kinder um die Schaukel, ein Kind auf dieser Schaukel. Und ein Zivilschützer, der zum Schutz so Wolldecken herhebt. Und ich habe darüber geschrieben, a safe place. Und das ist mein Motto für die Unterkünfte. Es soll ein safe place sein. Und ich sage, ich werde die beschützen, auch vor den frommen Menschen. Mit allem, was ich kann. Weil es geht jetzt einfach darum, diesen Menschen zu dienen. Nicht unserem irgendwie prägten Auftrag, den wir haben, sondern ihnen zu dienen. Und um das geht es. Und es ist die Güte von Gott, die zur Umkehr führt. Und unsere Güte, die wir von ihm bekommen, unsere Barmherzigkeit und Liebe, die wirkt. Die wirkt. Und ich weiß, dass ihr ein Herz habt, dafür, dass die Menschen in eine Beziehung zu Jesus kommen könnten. Aber es ist auch seine Sache. Und manchmal wirkt er auf eine ganz andere Art, wie wir uns das vorstellen. Ich komme jetzt zum Schluss von dieser Kopfwäschete. Ich habe es nicht so vorbereitet. Und ich bin jetzt seit über 14 Tagen nonstop dran. Darum könnt ihr sagen, ja, der Björn, der ist ein bisschen. Aber frag dich, was sagt dir der Geist Gottes? Was sagt dir der Geist Gottes? Heute. Und vielleicht am Morgen.